allen ein Begriff ist, eine persönliche stille Zeit mit Gott. Und vielleicht hast du die. Und dann ist diese Predigt für dich sowieso nicht interessant. Wenn du die schon hast, Gott segne dich, wunderbar. Aber viele von uns vernachlässigen diese, wie sagt man, die stille Zeit. Und die Leitung der EFK hat sich darüber Gedanken gemacht. Und wir haben uns überlegt, was ist jetzt am wichtigsten für 2026? Und eines davon war Gebet. Und mit Gebet kommt stille Zeit. Und für uns war es wichtig, weil wir gedacht haben, ja, stille Zeit ist absolut notwendig, wenn wir anreifen wollen, geistlich anreifen wollen, wenn wir mehr wie Jesus werden wollen. Also wollten wir Gebet in unserer Gemeinde fördern. Und eines davon ist sind diese 30 Tage stille Zeit. Und ich hoffe, Büchlein gibt es noch, die sind im Foyer. Wenn du dabei sein willst, heute fangen wir an. Am 29. machen wir Schluss, beziehungsweise am 30., aber am 29. der Sonntag, da haben wir, Zeugnisgottesdienst, danke. I keep thinking of testimony, right, I can't. Zeugnis kommt mir überhaupt nicht in Sinn. Und da könnt ihr euch schon mal vorbereiten und freuen, dass wir am 29. diesen Monats dann den letzten Gottesdienst mit unserer 30 Tage Gebet, stille Zeit, mit einem Zeugnisgottesdienst abschließen. Ja, warum stille Zeit? Stille Zeit, gibt sie uns Pluspunkte mit Gott? Was meint ihr? Könnt mir ruhig antworten. Stille Zeit, Pluspunkte mit Gott? Sagt Gott, juha, du bist besonders fromm, besonders heilig. Ich freue mich so, dass du so gut da drauf bist, geistlich. Eigentlich nicht, oder? Ist kein Wettbewerb. Gott gibt keinen Orden, weil wir eine stille Zeit haben. Aber es tut uns gut. Auch wenn wir uns nicht bewusst sind, verändert sich was in unserem Denken, in unserem Herzen und wir wachsen im Herrn. Stille Zeit ist so ein Thema, wo viele Christen nicken und sich denken, ja, das sollte ich mal wieder machen, tun es aber dennoch nicht. Vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen oder auch nicht. Es ist, als ob man eine Mitgliedschaft in einem geistlichen Fitnessstudio hat und man geht nie hin. Man ghostet Gott, kann man sagen. Gott ist da, Gott ist immer da, aber ich nicht. Gehen wir zur nächsten, bitte. Wenn Gott online ist, aber ich nicht, ich bin im Flugmodus. Ihr kennt das, wenn ihr ins Flugzeug steigt, auf dem Flugmodus, dann kommt nichts an. Ja. Und bei uns ist es manchmal so, Gott ist immer da, er ist immer online, er ist immer bereit, mit uns Gemeinschaft zu haben, aber oft sind wir zu beschäftigt, zu gestresst, zu müde, zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt und wir haben einfach keine Zeit, sagen wir uns, für eine stille Zeit mit Gott. Alles andere ist wichtiger, macht vielleicht mehr Spaß, finden wir, entertaining, sagt man das. Und zwar haben wir eine große Sehnsucht, Gott näher zu erleben, aber die anderen Dinge nehmen überhand. Wie schreibt der David, wie ein Hirsch, also ihr müsst euch überlegen, Israel ist in einer Wüstenzone, also sehr, sehr wenig Wasser. Und er schreibt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechze ich nach dir. Sagt mir, so schreit meine Seele nach dir. Ich denke mir, ja, ich bin auch ein Hirsch. In einer anderen Art und Weise. Aber mich dürstet nach so vielen anderen Sachen, dass mir Gott manchmal nebensächlich ist. Und was mich anschreit, ist nicht Gott, sondern vielleicht der Fernseher oder das Internet oder meine Frau oder was anders eben, die Arbeit, ganz gleich, die Schule. Und ich habe einfach nicht den Bock oder die Zeit oder die Energie, eine stille Zeit zu haben. Wenn ich über stille Zeit nachdenke, dann denke ich über das Ideal nach. Das hört sich so, so gehoben, so geistlich, so wunderbar an. Das hört sich an wie früh aufstehen, Sonnenaufgang, offene Bibel, die Vögel zwitschern, die Blumen sprießen und ich habe eine wunderbare, schöne Zeit mit Gott. Aber die Realität ist, es ist 6:30, der Wecker läutet und wie von Engeln geführt geht meine Hand und drückt den Snooze-Button. Ja, wie von Engeln geführt, geht von ganz allein. Ich weiß genau, wo der Wecker ist. Und das mache ich zweimal und dann bin ich zu spät für die Arbeit dran oder für die Schule oder für die Uni und muss ganz schnell sputen. Gott, du weißt mein Herz, aber ich habe heute wirklich keine Zeit. Ciao, tschüss, vierte. Ich bin dahin. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus sehr früh am Morgen aufgestanden ist, bevor es hell wurde und sich zurückzog, um zu beten. Und ich denke mir, sehr früh, bevor es hell ist, hört sich nicht besonders wunderbar an. Also sehr früh, es ist noch dunkel, da denke ich, will ich weiter schlafen, ja. Aber für Jesus war es sehr wichtig, er stand auf und ging an einen einsamen Ort und betete mit seinem himmlischen Vater. Im Lukas-Evangelium lesen wir, als er in Jerusalem war, war er gewohnt, jeden Tag auf den Ölberg zu gehen, um zu beten. Und ich denke, Berg, Aufstieg, früh. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ihr? Vielleicht seid ihr Sportler und vielleicht steht ihr auf in der Früh und ihr geht rauf auf den Berg, auf den Wilden Kaiser oder Zahmen Kaiser, ganz gleich wo, auf den, wie heißt der, Pendling oder sonst irgendeinen Berg. Aber für mich in der Früh Bergsteigen oder Berggehen ist, ja, wie würde ich das sagen, impossible. Impossible. Ich meine, nichts ist unmöglich, aber für mich ist es persönlich unmöglich, obwohl der Ölberg ist gar nicht mal so hoch, den kann man in 20 Minuten erklimmen. Das ist von mir wie nach St. Nikolaus zum Beispiel, das sind 20 Minuten zu Fuß, das ist relativ steil der Ölberg, aber ist nicht so weit, ich würde es trotzdem nicht tun. Aber Jesus hat es getan. Sehr früh auf dem Berg, allein mit seinem Vater. Warum? Warum meint ihr, war das Jesus so wichtig, dass er sich diese Mühe gemacht hat? Ideen? Keine Ideen. Bitte? Sie waren alleine, ja, da war niemand dabei, stimmt. Warum noch? Warum war es ihm so wichtig, dass er das gemacht hat? Er hat Kraft daraus geschöpft, genau. Was noch? Den Tag damit begonnen. Gut, was noch? Das habe ich jetzt nicht gehört. Er hat sich vom Vater führen lassen. Genau. Es war ihm sehr viel wert. Der Sohn Gottes konnte nicht im Dauerstress sein. Er konnte nicht einfach Sein Dienst machen, seinen Tag durchgehen, ohne dass er eine Verbindung mit seinem himmlischen Vater hat. Bei uns ist es ein bisschen anders manchmal. Manchmal gehen wir durch die Tage, durch die Wochen, durch die Monate und wir finden keine Zeit für Gott, weil es uns einfach nicht so wichtig ist. Aber für den Sohn Gottes war es ebenso wichtig. Und in dieser Hinsicht ist er unser Vorbild, dass das für uns auch sehr wichtig sein sollte. Wo war ich jetzt? Wann ist die beste Zeit für eine Ruhe, für eine stille Zeit? Was meint ihr? Manche Leute meinen, in der Früh, morgen, eine Tasse Kaffee. Manche meinen am Abend, bevor man ins Bett geht. Manche denken untertags, ist am besten. Wann ist die beste Zeit? Bitte? Immer am Morgen. Genau. Also die beste Zeit ist die beste Zeit für uns, wo wir am besten drauf sind, wo wir allein sein können, wo wir uns konzentrieren können, wo wir den Lärm, den äußeren Lärm, der uns immer der uns immer entgegenkommt, wo wir den abschalten können und uns wirklich auf Gott auch konzentrieren können. Und wenn meine stille Zeit morgens Platz nimmt, dann muss ich mir, ja, ich muss früher ins Bett gehen, damit ich früher aufstehen kann. Gott hat keinen Terminkalender. Wir müssen nicht irgendwie, also wir haben Terminkalender, aber Gott nicht. Er ist immer da. Immer für uns bereit. Immer hört er uns zu. Er ist immer online, wie ich gesagt habe. Und da müssen wir uns halt entscheiden, wann tun wir das, wann ist das für uns am besten. Für mich ist es am Nachmittag. Da kann ich weg, habe meine stille Zeit und dann geht's. In der Früh, nee, geht nicht. Am Abend auch nicht so gut, da will ich ins Bett oder was anderes tun, aber für mich ist das die beste Zeit. Gott hat keine Sprechstunden. Er ist immer da. Die Bibelstelle für den heutigen Tag in diesem Büchlein ist aus den Sprüchen. Schauen wir uns das mal an. Kann mir jemand den Vers lesen? Kurzer Vers. Einer von euch, komm. Laut. One of you, loud, read it. Also hier spricht ein Vater zu seinem Sohn über die Weisheit, die er ihm lehrt. Und wir können uns Gedanken machen, also ich habe hier Fragen hingestellt, könnt ihr die vielleicht beantworten? Der Vater will dem Sohn wissen lassen, dass wenn er die Weisheit und das Wissen, das er ihm weitergeben will, annimmt und liebt und benutzt, dass dieses ihm Schutz bieten wird. Kommen Weisheit und Verstand von selber? Was meint ihr? Wenn ihr diesen Vers liest, kommt er von selber? Nein, was muss man tun? Bitte? Man muss ihn erwerben. Und wie macht man das? Fragen, suchen, lernen, ja. Die Bibel lesen. Einüben. Was meinst du mit, Wassel? Anwenden, einüben, ja. Anwenden, ja. Was noch? Es muss auf alle Fälle erworben. Es kommt nicht von selber. Man muss sich Gedanken machen. Es muss aktiv erworben werden. Wir müssen die Disziplin haben, das Gelernte auch anzuwenden, wie du gesagt hast, Christian. Und dann kann es praktisch angewendet werden. Zweite Frage, können Weisheit und Verstand vergessen werden? Nach diesem Vers. Was meint ihr? Anscheinend schon. Wie geschieht das? Wie vergessen wir Weisheit, Klugheit, Wissen. Wenn man es nicht mehr anwendet, ja. Wenn man sich keine Gedanken darüber macht, wenn man einfach reagiert, oder? Man reagiert aus dem Stegreif, man wird wütend oder ungeduldig oder grantig oder man reagiert einfach aus dem Stegreif. Man macht sich keine Gedanken, was ist, wenn ich das jetzt sage, was ist das Resultat bei der anderen Person? Wir wenden es nicht an. Es kann vergessen werden. Man kann es auch, und das ist die nächste Frage, man kann sich entscheiden, dass man die Weisheit und den Verstand absichtlich nicht anwendet. Kennt ihr das? Ja oder nicht? Ihr wisst, wie ihr antworten sollt. Ihr wisst, was jetzt weise wäre in dieser Situation und ihr sagt euch, nein, ich mache es anders. Und was ist das Resultat, wenn wir die Weisheit vergessen und wenn wir sie absichtlich nicht anwenden? Was ist das Resultat? ja, im Nachhinein, warum? Was passiert? Genau, David, man leidet darunter in welcher Art und Weise? Könnt ihr mir sagen, wie ist das? Es wäre jetzt nicht weise, meiner Frau zu sagen, du, schade, dass du da bist. Und wenn ich das sagen würde, was wäre das Resultat? Weg würde sie nicht gehen, aber die gibt mir eine auf den Deckel, das könnt ihr euch denken. Da schwimmt mir der Kopf. Und sie ist verletzt, tief verletzt, genau. Also es ist immer eine negative Auswirkung, wenn wir Weisheit nicht anwenden oder wenn wir sie vergessen. Immer. Und hier sagt der Vater zum Sohn, wenn du die Weisheit vergisst und wenn du sie nicht anwendest, dann passiert was Schlimmes. Aber wenn du sie anwendest, wenn du sie erlernst und du tust, was ich dir sage, dann beschützt sie dich. Und was heißt das? Inwiefern beschützt uns die Weisheit? Vor was beschützt sie uns? Bitte? Vor falschen Wegen? Danke, ja, genau. Bitte? Nochmal. Vor Unfälle. Ja, genau. Und nicht nur, jetzt ist weise, dass ich über die Straße gehe mit Rot oder bei Grün. Vor Unfällen. Vor falschen Aussagen, genau. Sie beschützt uns. Also wenn ihr nur einen einzigen Vers liest, dann könnt ihr viel daraus lernen, wenn ihr euch Gedanken macht, euch Fragen stellt. Und das will ich euch, I want to encourage you to do that when you do your quiet time. Und dann kommt ein Gebet danach, also erstmal der Vers, dann ein Gebet. Und das Gebet ist erstens, dass man Gott vertrauen soll, beten soll, dass wir Gott vertrauen, auch wenn die Dinge nicht besonders gut gehen zurzeit. Und das möchte ich jetzt einen von euch, bete einfach, dass wir Vertrauen in Gott haben, auch wenn ja, die Woche nicht die beste war. Kann einer von euch bitte beten? Amen. Das zweite ist, wir sollen beten, unsere Probleme und Sorgen Gott übergeben. Und kann vielleicht einer von euch beten, dass wir, jeder von uns dieses auch tut, dass wir Gott unsere Sorgen, unsere Probleme übergeben und sie bei ihm lassen. Weil die meisten von uns sagen, Gott, nimm diese Last von mir und dann nehmen wir sie wieder zurück. Also mit Gott lassen. Einer von euch, bitte. Hartl, kurz für uns beten, bitte. Amen. Super, jetzt haben wir schon oft gebetet heute früh. Hä? Toll. Jetzt haben wir noch eine Frage zum Nachdenken, das ist am Schluss von der stillen Zeit. Und die Frage für heute ist eben, gibt es ein oder vielleicht mehrere Bereiche in meinem Leben, die ich Gott noch nicht übergeben habe? Und da könnt ihr euch Gedanken machen, vielleicht ist da etwas, das jetzt sogar kommt, wo du sagst, ja, das muss ich eigentlich noch Gott übergeben und hoffentlich machst du das dann auch. Ja, obwohl ich mich bemühen kann, dass ich eine stille Zeit habe, ist die stille Zeit kein Wettbewerb. Wie viele von euch haben die Olympiade angeschaut? Doch, einige von euch. Hat jemand keine einzige Sendung Olympiade gesehen? Nicht eins. Wer hat die meisten Medaillen gewonnen? Norwegen mit 41 waren es. Wie viele hat Österreich gehabt? 18, glaube ich. 18, genau. Kanada hat noch weniger gehabt. genau. Im Himmel gibt es kein Whiteboard, wo die 10 besten Beter draufstehen. Gott gibt uns keine Medaillen. Es ist kein geistlicher Wettbewerb. Wenn wir eine stille Zeit haben, müssen wir nicht sagen, ja, heute bete ich 1,5 Stunden. Heute lese ich 15 Kapitel oder vielleicht 22. Wenn ich denke, dass man, heute stehe ich um 5 Uhr auf für meine stille Zeit. Das wäre für mich auch nichts. Ich bin kein, wie sagt man, kein geistlicher Marathonläufer. Um 5 Uhr stehe ich höchstens auf, wenn das Haus brennt. Was lenkt mich von einer stillen Zeit ab? Alles. Euch? Alles. Ich bin gewohnt, dass ich sehr viel so Info kriege und alles muss sich bewegen, viel Lärm, Fernseher, ganz gleich, was es ist. Und die Stille fällt mir schwer. Vielleicht dir auch. Meine Gedanken wandern ab. Ich bin so einer, da ist ein Vogel. Was für ein Vogel ist das? Das passiert mir immer. Auch wenn ich meine Predigt am Schreiben bin, dann denke ich mir auf einmal, was war dieser Vogel, den ich habe? Ich schaue Vögel an und höre die auch und dann überlege ich mich, was könnte das für ein Vogel sein? Und während meiner Predigt gehe ich dann aufs Internet und google für eine Stunde Vögelgezwitscher und höre mir das an. Für eine Stunde. Und dann gehe ich wieder zurück zu meiner Predigt und dann kommt mir irgendwas anderes in den Sinn und dann google ich das und bin dann noch eine Stunde weg und ich denke mir dann, warum dauert es so lange, bis ich meine Predigt fertig geschrieben habe? Das gibt es ja nicht. Aber meine Gedanken wandern ab. Ich nehme keine Begegnung mit Gott wahr. Also ich spüre nicht, dass er da ist, obwohl er ist da. Aber ich habe das Gefühl nicht. Ich fühle mich leer. Manchmal erscheint mir Gott weit weg, weit ab. Ist das für euch auch so? Manchmal, wenn man betet, man denkt, Gott ist nicht da. Ich habe keine... I'm not aware of his presence. Ich bin mir nicht bewusst, dass er bei mir ist. Ich empfinde diese Zeit als Verpflichtung und nicht als Privileg. Ich denke mir, this is a must. It is not a plus. Und man muss, wenn man eine stille Zeit hat, muss man sich denken, das ist ein Plus und nicht ein Muss. Die stille Zeit weckt Schuldgefühle in mir, die ich lieber nicht hätte. Das tue ich auch nicht. Ja, das auch nicht. Dann denke ich mir, Mist, wenn ich die Bibel nicht lese, habe ich keine Schuldgefühle. Ja. Christen denken sich fälschlich, was mich nicht beißt, macht Gott nicht heiß. Versteht ihr das? Was mich nicht beißt, wenn ich keine Gewissensbisse habe, dann macht das Gott auch nicht heiß, dann kümmert er sich auch nicht darum. Falsch. Was kann ich tun, um die stille Zeit ein bisschen anzukurbeln? Ich drücke im Gebet immer meine Dankbarkeit aus und Lobpreis. Ich mache einen Ortwechsel, ich gehe zum Café, trinke meinen Kaffee dort, bete und lese meine Bibel. Manchmal kommt man sogar ins Gespräch mit jemand anders. Ich integriere Musik in meine stille Zeit. Ich nehme mir vor, nur 5 Minuten zu investieren. Weil nach 5 Minuten investiere ich bestimmt mehr. Ja, aber man muss nur den Anfang machen, den inneren Schweinehund überwinden und dann geht es weiter. Ich nehme mir den Druck. Es ist okay, wenn ich meine stille Zeit nicht jeden Tag, wenn sie nicht jeden Tag emotional erfüllt ist, wenn es manchmal trocken ist, ist okay. Und wenn ich den Tag verpasse, dann mache ich mir keine Schuldgefühle, ich verfalle nicht in Perfektionismus und ich verfalle nicht in Resignation. Ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Und wenn ich etwas lese, was ich nicht verstehe oder mir schräg vorkommt, zum Beispiel, es gibt viele, viele Sprüche oder Lehren von Jesus, die sehr, sehr schwierig sind zum Verstehen und auszulegen. Was bedeutet es, dass wir sein Fleisch essen sollen und sein Blut trinken sollen? Was bedeutet es, dass wir unsere rechte Hand abschneiden sollen oder das rechte Auge ausreißen sollen, falls es uns in die Sünde führt. Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass es so schwierig ist, für einen reichen Mann ins Himmelreich Gottes zu kommen, wie ein Kamel durch die Nadel, das Öhr einer Nadel zu bringen? Was bedeuten diese Aussagen von Jesus und wie wenden wir die an? Und im Alten Testament, der Gott im Alten Testament erscheint uns manchmal, dass er überhaupt nicht Gott ist. Denn er sagt den Israeliten, sie sollen ganze Völker ausrotten, ganze Städte zerstören, inklusive Männer und Frauen. Was tun wir mit sowas? Früher, wenn wir diese Fragen hatten, konnten sie wenig Leute beantworten. Heute kann man das mit KI. Kennt ihr KI? Ja? KI ist nicht immer richtig. Also man muss schon die Antworten durchlesen und sich überdenken, ob das wirklich so ist. Aber hier sind zum Beispiel manche KI-Antworten auf Jesus' Aufforderung zum Verstümmeln. Wir müssen die nicht durchlesen. Ich sage nur, man kann auf dem Computer sehr viele Fragen, die wir haben, was wir vielleicht nicht verstehen, einspeichern, fragen und eine Antwort bekommen. Hier sind die KI-Antworten auf der Gott, der zum Völkermord aufruft. Was bedeutet das? Wie gesagt, man muss die Fragen durchdenken, also die Antworten durchdenken, um zu sehen, ob es wirklich so ist. Aber wenigstens kann man das heutzutage relativ schnell machen. Eine stille Zeit verändert etwas in meinem Herzen, auch wenn ich es nicht spüre. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich bete und es kommt keine Antwort. Auch wenn Gott mich nicht wie bei Moses in einem Feuer, einem brennenden Dornbusch begegnet oder wie bei Josef in einem Traum oder wie bei Paulus in einer Vision, auch wenn das nicht geschieht, bin ich dennoch Gottes geliebtes Kind. Auch wenn mir Gott keine Erleuchtung gibt, bin ich doch Gottes geliebtes Kind. Eine stille Zeit bewirkt etwas Gutes in mir und bringt mich näher zu Gott, auch wenn ich mir dem nicht bewusst bin. Also, und die letzte Folie ist eine Einladung, dass du mitmachst. Wenn du keine stille Zeit hast, dann für die nächsten 30 Tage, I want to challenge you. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich will euch herausfordern, ich will dich herausfordern, wenn du noch keine stille Zeit hast, dass du dir nur in den nächsten 30 Tagen Minimum 5 Minuten am Tag die Zeit nimmst, um mit Gott Verbindung aufzunehmen. Ja, dieses Büchlein, wie schon gesagt, das ist eigentlich mein Versuch, euch das Fischen, das Angeln zu lernen, damit ihr euch selber füttern könnt, weil wenn Sonntagmorgen der einzige geistliche Input ist, den ihr habt, dann ist das zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also macht die nächsten Tage, die nächsten 30 Tage mit. Und Sepp, danke dir, auf Church Tools kann man einloggen und unter, was habe ich geschrieben, der Gruppen die Gebetsinfos anklicken und da finden wir auch für den heutigen Tag schon die erste Seite hier. Also vielen Dank, es ist drauf, genau, super, danke dir. Und das wird jeden Tag geschehen, über die nächsten 29 Tage. Also freue ich mich drauf, dass ihr mitmacht. Gott segne euch. Amen. Jonathan.